Okay. Wir haben letztes Mal viel über Buch Jona gesprochen. Stapel mit Nummer 3 ist verbraucht.
Okay, das heißt, davon brauchen wir jetzt noch 2. Ist das korrekt? Ich habe gerade 2 Meldungen gesehen. Nummer 3.
Ich brauche von Ihnen mal 1 von 6.
Das weiß ich. Nummer 3. Wir brauchen Nummer 3.
Das, was wir heute brauchen, neuer Blatt. Braucht keiner. Braucht keiner. Okay, wir haben letztes Mal viel über das ganze Buch Jona gesprochen. Jetzt versuchen wir drin gehen, also in Stoff hineintauchen. Das werden wir wirklich so tun. Wir werden hineintauchen. Das finde ich prima, wenn wir das tun, wenn wir die Bibel lesen. Besonders, wenn wir das Alte Testament lesen. Da müssen wir Geschichten verstehen. Warum ist diese Geschichte geschrieben? Wie haben Menschen sich gefühlt? In der Bibel können wir ganz selten Gefühle lesen. Wie hat sich Jona gefühlt? Weiß man nicht, steht gar nichts. Ja? Überhaupt kein Wort. Wie kann man erfahren, wenn ich selbst in seine Haut, sage ich mal so, reingehe oder seine Haut auf mich ziehe und dann sage, was würde ich tun, wenn ich sowas von Gott, sage ich mal so, bekomme oder so einen Auftrag bekomme? Was würde ich tun, wenn ich fliehe? Was werde ich darüber denken? Wie werde ich Schiff suchen? Und so weiter und so fort. Dann, deswegen habe ich gesagt, wir versuchen heute mit Jona zu fliehen. Weil ich gehe davon aus, dass hier auch Sklaven Gottes sind, ja, oder Knechte Gottes. Die Leute, die sein Leben Gott eingeweiht haben oder übergegeben haben oder, wie sagt man noch auf Deutsch, gegeben, abgegeben. Und das heißt, dass man Sklave ist, ja, nicht Knecht, nicht Diener. Wir haben heute schon gesprochen mit Brüder. Paulus sagt, eure Leiber, eure Seelen gehören euch nicht mehr. Das heißt, wir sind Eigentümer. Wir sind nicht Eigentümer, wir haben einen Eigentümer, ja, der Jesus. Ich gehöre ihm komplett, also 24 Stunden Bereitschaftsdienst. Ich kann nicht sagen, du, es tut mir leid, ich habe keine Zeit, ich muss was anderes tun. Vielleicht kann jemand anders das tun, vielleicht, es gibt in der Gemeinde solche Sachen, ja, vielleicht kann jemand anders. In jeder Gemeinde ist ein jemand anders. Es gibt Thomas anders von Modern Talking und es gibt jemand anders, ja. Also mit Vorname jemand, mit Nachname anders, auch in jeder Gemeinde, bei uns auch. Das heißt, bis auf Russisch, aber genau das Gleiche, ja, es ist ein bisschen anders. Aber auch jemand anders. Jemand anders macht alles bei uns in der Gemeinde. Der kann alles machen. Okay, und heute gehen wir nur in ein Kapitel rein, nur in Kapitel 1. Ich gehe davon aus und hoffe, dass wir alle diese Kapitel gelesen haben. Was ich mal euch teilen möchte, vielleicht eins pro Tisch, damit ihr seht, wie bei mir Buch Jona aussieht, wie in meiner Bibel aussieht. Ja? Vielleicht eins pro Tisch.
Sehr gut.
Sehr gut, ja, das ist es. Die Farben sind nicht wirklich 1:1 übertragen.
Dann sind das alles kleine Augen.
Vielleicht da eins, vielleicht da eins. Damit ihr einfach, die Farben sind nicht 1:1 übertragen, aber ich habe zwei Bibeln. Ich habe zwei Arbeitsbibeln auf Deutsch, beide sind Schlachter. Und ich habe einmal mit Elberfelder angefangen, dann habe ich gemerkt, dass fehlen einige Sachen und habe gesagt, nee, ich gehe zurück zu meinem Schlachter. Und da habe ich ein Schlachterbibel. Das ist Arbeitsbibel bei mir. Hier arbeite ich mit der Bibel. Ich habe andere Schlachterbibel ohne diesen Rand, genau gleiche Format. So ein schwarzer Bibel, so ein kleiner Schlachterbibel. Aber Format ist 1:1. Nur dieser Rand ist nicht dabei, was man rundherum ist. Und in dieser Bibel sind keine Parallelstellen. Das heißt, ich muss selbst sie schreiben. Wenn ich das weiß ich, das steht irgendwo bei Philipperbrief, auch diese Gedanken, da schreibe ich diese Gedanken, auch hier, so, ich schreibe selbst Parallelstellen. Bei anderen gibt es Parallelstellen und in anderer Bibel ist keine einzige Markierung bei mir. Wisst ihr warum? Ich höre die Predigten mit dieser Bibel, mit anderen. Damit mich meine Notizen nicht ablenken oder nicht beeinflussen. Das heißt, ich nehme mal, wenn ich mal zur Gemeinde gehe, und ich weiß, dass ich nicht predigen soll, dann nehme ich schwarze Bibel, so die ist kleine, schlachte Bibel, dann gehe ich mit dieser schwarze Bibel, schlage ich auf und dann lese ich und dann möchte ich mal hören, was mein Prediger sagt. Wenn ich mich zu Hause hinsetze, dann habe ich meine Bibel. So, da wo mal unterschiedliche Farben. Und ich habe immer diese Bleistifte bei mir und ich habe ein Lineal und ein Bleistifte, was sage ich, Farbstifte und dann habe ich noch ein Bleistift und Lineal und lese ich damit. Die Stifte kann man auch abradieren, wegradieren, wenn man so anderer Meinung ist. Und ich habe auch mein System für Altes Testament, für Neues Testament, für bestimmte Bücher, zum Beispiel am Gesicht des Herrn. In diesem sieht ihr vielleicht auch schlecht, da steht am Gesicht des Herrn ist immer 1/4, seht ihr? 2/4 sieht man nicht, dass das wirklich giftig grün ist, bei euch sieht man nicht an diesen Kopien. Da steht man 1/4, 2/4, das heißt, 4-mal habe ich am Gesicht des Herrn gesehen. Und 1/4, 2/4, 3/4, solche Notizen. Da habe ich, wenn ich mal lese, dann steht bei mir so eine Leiter links und eine Pfahl. Das heißt, das geht nach tiefer und tiefer und tiefer. Und dann sieht ihr vielleicht beim Vers 13 einen Strich und 3-mal Blut steht. Das heißt, also noch tiefer, noch tiefer. Ich habe so mein System bei jedem Buch. Was ich mal mache, ich unterstreiche immer mit Rot Verben, die Gottes Handlungen beschreiben. Das steht beim immer. Deswegen rote Farbe ist, schaut mal, wie klein es ist. Und jetzt möchte ich mal, dass ihr entdeckt, warum klein und schwarz und kleine sind. Übrigens, das ist schon zweiter Satz. Ja? Ich habe die schon weggeschmissen und neu reingesteckt, nach kurzer Zeit. Wieso sind die so kleiner als alle anderen? Was meint ihr?
Weil die am meisten.
Meistens. Das sind unsere Sachen. Und das ist Gottes Sachen. Das heißt, unser Schlechte und unsere und Gottes Handlungen. Und mit Orange zum Beispiel unterstreiche ich, wenn man Menschen an Gott fliehen. Wenn sie hilf uns. Wir sehen mal hier in diesen Kopien, zum Beispiel 2,2 Kapitel oder 1,14 sieht man, da schrien sie zu den Herrn. Da habe ich mit, also das ist gute Handlungen. Schaut mal, gute Handlungen, Menschen, schlechte Handlungen und Gottes Handlungen. Noch tiefer, das heißt, Gott ist mehr am Arbeiten in der Bibel. Also anhand dieser Stiften kann man verstehen. Mit Grün die Herrlichkeit, mit Gelb und da habe ich für bestimmte Bücher, bestimmte Farben nutze ich für bestimmte Sachen. Zum Beispiel mein Gesetz, mein Gebot, mein Tempel, das ist bei mir dunkelblau, meins, mein Volk. Und in manchen Büchern sehr hilfreich, du denkst, das ist meins. Gott sagt, das gibt nichts deins. Jerusalem ist mein, Israel ist mein, Land ist mein, die Erde gehört mir. Und Tempel gehört mir, Leviten gehören mir, ihr alle gehören mir, euer Hab und Gut gehört auch mir. Und dann kommt eine Frage, soll ich mal Zehnten zahlen oder nicht? Nur wenn dir gehört, dann überleg mal. Wenn man Gott gehört, dann überleg, wie viel du behältst. Das ist ganz Herangehensweise. Ja? Wenn man mehr gehört, dann ja. Wenn man Gott gehört, dann vorsichtig. Ja. Und so weiter. Okay, wir gehen heute in das erste Kapitel. Ich lese mal sofort, was bei uns in unserem Skript steht. Kapitel 1. Habt ihr Folgendes schon mal gehört? Wenn Gott mit mir persönlich reden würde, dann hätte ich seinen Willen erkannt und hätte es getan. Dritte Seite. Nummer 3. Uns sieht man 3 von 6. Was? Habt ihr schon sowas gehört? Wenn Gott mit mir persönlich reden würde, dann hätte ich seinen Willen erkannt und hätte es getan. Sonst fühle ich mich verloren und bin mir meine Handlungen unsicher. Habt jemand schon von jemandem sowas gehört oder vielleicht selbst gesagt? Wenn er zu mir spricht, dann ja, dann weiß ich seinen Willen, dann kenne ich sie und dann tue ich sofort. Was sagt uns Buch Jona? Was sagt er darüber? Genau das Gegenteil. Genau, Gegenteil. Der hat auch gesessen, vielleicht nichts zu tun gehabt hat. Vielleicht Jona hat auch genau das gleiche gesagt. Du, wieso redest du mit mir? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin Prophet, arbeitslos. Ich habe nichts zu tun. Ich weiß, ich kenne deinen Willen nicht mehr. Sag mir etwas. Und Gott sagt, bitteschön. Tue. Heute gibt es viele unterschiedliche Methoden, den Willen Gottes zu erfahren. Einige sagen, das ist bei mir auf anderer Seite, bei euch steht nicht. In der Stille sitzen und aufmerksam hören. Es gibt heute ein modernes Wort, meditieren. Kennt ihr vielleicht, ja? Das ist schon mittlerweile im Christentum auch gekommen, also übergekommen. Das ist heutzutage meditierendes Lesen der Bibel und so weiter. Nicht nachdenkende, nicht nachsinnende, sondern meditierend, so modern. Also manche sagen, du, ich mach mal Tür zu, alles aus, alle Geräte aus, ich schalte mich von dieser Welt ab und werde ich mal warten, was sagt mir Gott, damit ich seinen Willen erfahren kann. Einige behaupten, so muss man herangehen. Die anderen sagen, nein, dafür braucht man Sturm. Deswegen laute Musik, Rock oder keine Ahnung, so, da muss alles, also ich mal so in übertriebenen Art und Weise krachen und knallen, damit man, und dann muss man in Ekstase gehen und dann, Gott spricht zu uns, dann kann ich mal seinen Willen erfahren. Und die Dritten sagen, meditieren. Das ist, die beiden sind falsch. Wie sind richtig? Wie muss man herangehen? Ganz einfach. Du nimmst meine Musik, also christliche Musik, also machst du an, auch abgeschaltet von dieser Welt, dann machst du Augen zu, dann sitzt du und dann meditierst du und dann christliche Musik, so ganz ruhige, so Lobpreislieder, nicht krachende Musik, ja, so eine ruhige Musik mit Lobpreislieder, so, und dann sitzt du und dann vielleicht erfahre ich Gottes Willen. Was meint ihr, welches von denen richtig? Von diesen drei?
Die Ruhe. Die Ruhe und gezielt sich auf das zu konzentrieren, was man durchliest.
Also guck mal, ich habe in alle drei gar nichts von Lesen gesagt. Habt ihr aufmerksam gehört? Ihr habt nichts gesagt, dass sie was lesen. Die hören einfach, was Gott sagt. Die wollen hören, was Gott sagt.
Also die Stille.
Aber Stille, aber nichts lesen.
Und?
Gar nichts lesen, Bibel nicht aufschlagen. Einfach sich hinsetzen und warten, bis man Gott etwas sagt. Einige sagen in Stille, andere sagen in Krach muss man, also Krachmusik und laute Musik. Und die Dritten sagen, es ist falsch, ruhige Musik und meditieren. Aber ohne zu lesen. Ist das richtig oder falsch? Was meint ihr? Ist ganz falsch oder ganz richtig oder nicht ganz richtig? Nicht ganz falsch. Die Frage ist, brauchen wir überhaupt direkte Offenbarung Gottes? Heutzutage. Dass man nicht sitzt und Gott sagt, jetzt steh auf und geh. Okay, sobald du mir nichts sagst, bewege ich mich nicht. Vielleicht tue ich was Falsches, weiß ich nicht. Vielleicht willst du von mir nicht. Brauchen wir das oder nicht? Oder inwieweit brauchen wir diese Offenbarung? Wir haben jetzt laut der Bibel, wenn jemand möchte, kann man vielleicht auf anderer Seite die Bibelstellen aufschreiben, 2. Petrus 1, 19 bis 21, abgeschlossene Offenbarung Gottes. Offenbarung 22, 18, 19. Offenbarung 22, 18, 19. Zum Beispiel einer Stelle, oder noch einer Stelle, 2. Petrus 1, 19 bis 21. Abgeschlossene Offenbarung Gottes.
Kannst du die drei Stellen nochmal nennen?
Zwei Stellen. 2. Petrus 1, 19 bis 21 und Offenbarung 22, 18 bis 19. Wenn wir wollen, können wir auch gerne lesen. Ich bin dafür, dass die Bibel gelesen wird.
Das war Offenbarung
22, 18, 19. Ihr kennt beide Stellen. Vielleicht nicht von Nummer, aber von Inhalt ganz bestimmt. Offenbarung 22, 18, 19. Kann jemand vorlesen? Ich sag mal jetzt erstmal Offenbarung, damit ich euch nicht verwirre, komplett. Erstmal Offenbarung 22, 18, 19. Was steht da?
Ich erkläre jedem, der die prophetische Botschaft dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu dem hinzufügt, was hier geschrieben steht, dann wird Gott die Klagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches unterschlägt, dem wird Gott das wegnehmen, was ihm in diesem Buch als Anteil zugesprochen ist. Das Recht, in der heiligen Stadt zu wohnen und von dem Baum des Lebens zu essen.
So. Und jetzt zweite Stelle, 2. Petrus 1, 19 bis 21.
Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort und wir tun ihn daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, dass an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist gegeben haben die heiligen Menschen Gottes geredet.
Ja, steht doch geschrieben. Petrus war am Berg der Verklärung. Der hat mit eigenen Ohren gehört, mit eigenen Augen gesehen. Der sagt, wir haben das gehört und gesehen. Wenn ihr 1. Johannes aufschlägt, Johannes war dabei, der schreibt genau fast das Gleiche. Wir haben selbst gehört, selbst gesehen. Aber ihr macht sowas nicht. So mit anderen Worten, Petrus und Johannes sagen, ich zweifle, dass ihr auch sowas erlebt. Weil ihr habt etwas, was viel, viel genauer ist. Das Wort Gottes, geschriebenes Wort Gottes. Das kann man nicht verändern. Deswegen Gott wollte, dass wir aufschreiben. Erstens, wir haben abgeschlossene Offenbarung Gottes. Zweitens, der Heilige Geist offenbart uns durch die Bibel den Willen Gottes. 1. Korinther 2, 12 bis 16. Vielleicht noch jemand kann vorlesen 1. Korinther 2, 12 bis 16.
Erster
Korinther 2, 12 bis 16. Wer kann vorlesen, bitte?
Ja, als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi vorkam, und mir eine Tür aufgetan wurde im Herrn?
Nein, das ist nicht das.
Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Welches wir auch reden, nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Heilige Geist lehrt und richten geistliche Sachen geistlich. Der natürliche Mensch aber verstimmt nichts von Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich gerichtet sein. Der Geistliche aber richtet alles und wird von niemand gerichtet. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn.
Ja. Drittens, Jesus ist das letzte Wort Gottes. Steht in Hebräer 1. Kapitel 1 bis 3. Hebräer 1. Kapitel 1 bis 3. Hebräerbrief 1. Kapitel 1 bis 3. Also ich glaube mal, die Inhalte kennt jeder von euch, nur die Bibelstellen vielleicht nicht. Hebräer, kann jemand auch noch lesen, bitte? Hebräer 1, 1 bis 3.
Hebräer 1 bis 3,
von 1. bis 3. Vers. 1. Kapitel von 1. bis 3. Vers.
Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Lebens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst verbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt.
Entschuldigung, ich mach mal hier jetzt, damit man aufgenommen wird. So. Und wir wissen auch in Johannes 1. Kapitel 14 bis 16 steht, dass Jesus selbst ist das Wort Gottes. Ja? Also Johannes 1, 14 bis 16. Er sagt aber, dass die Bibel, also wir haben auch letztes Mal diese Stelle gelesen, Johannes 5, 39, wir haben letztes Mal auch gelesen, dass die Bibel sogenannte Jesus in Buchstaben ist. Ja, haben wir letztes Mal gelesen. Er erforscht die Schriften. wollt dadurch ewiges Leben haben. Und die zeugen von mir, sagte Jesus. Das heißt, ganz Alte Testament oder Tanach zeugt von Jesus. Also die zwei Stellen, Johannes 1, 14 bis 16, steht, dass Jesus selbst das Wort Gottes ist, und Johannes 5, 39. Deswegen, wenn wir das Buch Jona lesen, ich sag mal so, ich rede mal ab und zu, ich habe Gespräche ab und zu mit diesen Menschen, die behaupten, dass wir direkte Offenbarung Gottes brauchen, damit man Wille Gottes erfahren wird. Ich sag mal denen immer Beispiel aus Jona. Schau mal, Jona hat direkte Offenbarung Gottes bekommen. Was sagt ihm Gott? Und das Wort des Herrn ging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mach dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist von meinem Angesicht herausgekommen. Ist etwas nicht klar? Zu mir kommen Menschen oft, die neu bekehrt oder noch nicht bekehrt, sagen: Ich verstehe Bibel, ich verstehe gar nichts, was ich da lese. Dann schlag mal mit diesen Menschen diese Seite und dieses Vers. Was hast du hier nicht verstanden? Was ist hier nicht verständlich? Sag mal, was ist hier nicht verständlich? Ist das verständlich, was Gott ihm sagt oder nicht? Oder ist irgendwie ihn verborgen? Oder was meinst du jetzt mit Ninive? Was meinst du, dass ich jetzt gehen soll? Was meinst du, dass ich denn reden soll? Ist alles klar. Steh auf, geh nach Ninive und verkündige gegen diese Stadt, weil die Bosheit ist bisher bis zum Himmel ist gestiegen. Wir haben letztes Mal gesprochen, wie blutig Niniviten waren. Ja, in Naum Buch steht geschrieben, Blut überfloss. Das ist das blutigste Volk zur damaligen Zeit. War die, das ist das grausamste Volk war damals, Assyrer. Was ist nicht klar? Und dann sage ich mal, dann lesen wir weiter, was er macht. Der hat jetzt direkte Offenbarung Gottes bekommen. Er weiß ganz genau, was er machen soll. Freu dich, Jona. Jetzt hast du Arbeit. Du hast vielleicht einige Tage, Wochen gesessen ohne Arbeit. Jetzt hast du Job bekommen. Tue. Was macht er? Da macht er sich Jona auf. Toll. Schon Hoffnung da. Der ist aufgestanden, oder? Also Hoffnung ist da. Er steht auf. Schaut mal. Er hat die Offenbarung bekommen. Er steht auf. Und? Um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Was machst du, Jona? Das behauptet, ich brauche deine Offenbarung, direkte Rede Gottes, damit ich dein Wille erfahren kann und tun kann. Bitte schön, nimm. In gegengesetzte Richtung. Im Buch berichtet Jona aber genau das Gegenteil. Jona empfing persönlich den Auftrag Gottes, allerdings erfüllte er nicht. Noch schlimmer, er flieht vor Gott in die entgegengesetzte Richtung, circa 3.500 Kilometer Richtung Südspanien. Dieser Tarsis ist nicht gleiche Stadt Tarsus, wo Paulus war. Das ist eine andere Stadt. Weil wenn wir sagen, dieser Tarsis, das ist unterwegs nach Ninive. Das kann nicht sein, der wird nicht unterwegs nach Ninive fliehen. Das ist eine ganz andere Stadt. Und die einige behaupten, das ist Südspanien. Das heißt, und deswegen geht er zum Schiff. Das heißt, er möchte mehr überqueren. Das habe ich oder nicht, oder habe ich zu Hause? Nein, habe ich nicht, leider habe ich nicht. Normalerweise habe ich einen Atlas mit, habe ich jetzt zu Hause vergessen. Liegt bei mir zu Hause. Das heißt, wenn wir mal Karte sehen, er möchte von Israel nach Spanien das Meer überqueren. Mittelmeer, oder?
Ja.
Mittelmeer überqueren. Wovon genau ist Jona geflohen? Wir lesen von Angesicht des Herrn. Wir haben schon letztes Mal darüber gesprochen. Angesicht des Herrn. Wenn ihr in der Bibel trifft diese Kombination von Worten, sage ich mal so. Angesicht des Herrn. Was versteht ihr darunter? Angesicht des Herrn. Was heißt das, dass er von Angesicht des Herrn flieht?
Von seinem Wort.
Vor dem Auftrag. Ist alles richtig, nur damit wir ein bisschen tiefer gehen. Schlag mal bitte Genesis 4, 16. Genesis oder 1. Buch Mose, Entstehung. 1. Buch Mose 4, 16. Das ist eine sehr interessante Geschichte.
1. Buch Mose.
Steht bei euch unter Buchstabe C auf diesen Blättern.
Kain, die Nähe Jahwes,
warte, Bevor man mal gehört, du sollst hören, die Blätter, das nicht lesen. Ja, jetzt haben wir. Bitte schön.
So verließ Kain die Nähe Jahres und siedelte sich östlich von Eden an im Land der Heimatlosigkeit in Not.
Das ist nicht unsere Übersetzung. Nee, es ist nicht unsere Übersetzung, Pastor. 4.
Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not.
Östlich. Und das steht, das erste Mal in der Bibel steht dieses Ausdruck, Angesicht des Herrn. Und dann wird er immer wieder kommen, Angesicht des Herrn. Schaut mal, ist auch interessant, wenn man mit Menschen redet, die sagen, ja, nach dem Sündenfall, die Menschen sind, also Geistmenschen ist gestorben. Ich frage mal, was ist das denn dann gestorben? Ja, die haben keinen Kontakt mehr zu Gott, die können mit Gott nicht reden. Ich sage, Moment mal, er redet doch mit keinem. Wenn sein Geist tot ist, wie redet er mit ihm dann? Wenn man, du sagst mal, dass Gott nur über Geist mit uns reden kann. Wenn mein Geist ist tot, wie redet Gott mit ihm und kein antwortet ihm? Die haben Gemeinschaft. Ja, vielleicht nicht diese Gemeinschaft, was man Gott haben möchte, aber er geht zu Kain und redet, spricht ihn an, antwortet ihm Kain. Erstmal nicht und danach. Ja, du, ich habe Angst, falls die Menschen mich finden und die erfahren meine Geschichte, die töten mich. Und Gott geht an seine Bitte und erfüllt diese Bitte, obwohl er Sünde ist. Gott möchte mit ihm weiter Kontakt haben. Er ist bereit, weiter mit keinem komm, okay, wenn du Angst hast, ich gehe an deine Bitte, ich mache das, komm. Und da steht, Kain bekommt das, was er will von Gott und wendet, dreht sich um und geht weg von ihm, sagt, ich will mit dir nichts mehr haben. Er geht in ein anderes Land. Angesicht des Herrn. Schreibt mal bitte da, bei euch steht, Angesicht des Herrn ist intime, persönliche und lebendige Gemeinschaft mit Gott. Also drei Worte. In eurer Skript, also diese Seite 3, da sind drei Lücken. Unter Buchstabe C steht Angesicht des Herrn, Bindestrich ist intime, persönliche und lebendige Gemeinschaft mit Gott. Intime. Hast du noch vielleicht Seite 3 irgendwo?
Ja, da oben.
Seite 3. Intime, persönliche und lebendige. Wenn du willst, kann das. Kugelschreibe. Ja. Du kriegst jetzt Kugelschreibe. Intime, persönliche und lebendige Gemeinschaft mit Gott. Kain flieht von dem Gesicht des Herrn. Und wir sehen hier genau die gleiche Geschichte. Nur da ein Sünder, der mit Gott nichts zu tun haben will. Und hier? Wer? Wir haben letztes Mal gesprochen. Wie nennt Gott. Hast du Kugelschreiber? Sklaven Gottes. Flieht von einem Gesicht des Herrn. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich tue diesen Auftrag nicht. Ich mache das nicht. Ich bin nicht einverstanden. Es tut mir leid. Aber nicht mit mir. Du kannst das selber. Ich kündige. Ich mache das nicht. Das ist nicht für mich. Es passt zu mir gar nicht, dein Auftrag. Tue ich nicht. Schluss. Und damit du das weißt, dass ich das nicht tue, ich drehe mich und fliehe von dir. Ich will nicht. Ich möchte nicht diskutieren, nicht keine Begründung haben. Ich tue das nicht. Das passt nicht in meine Welt, in mein Anschauen, Weltanschauen oder wie sagt man noch, in mein System, da wo Plus- und Minuszeichen steht. Ich finde das nicht gut, was du von mir willst.
Warum nicht?
Warum nicht werden wir, wenn wir nicht sterben, in 2 Wochen darüber reden. Im 4. Kapitel sagt er, wieso er geflohen ist. Im 4. Kapitel sagt er, wieso er geflohen ist. Wieso?
Weil er eifersüchtig.
Nein.
Weil er wusste, dass der Herr
barmherzig ist. Weil er wusste, dass Gott die rettet.
Ja.
Obwohl Gott ihm kein Wort darüber gesagt hat. Stellt mal vor, wie er Charakter Gottes kennt. Er kennt durch und durch Gott. Er kennt Gott mehr als wir heute. Gott sagt ihm, geh und verkündige gegen. Sage aus, gegen Ninive. Also gegen diese Bosheit. Ich bin sauer auf Niniviten. Diese Bosheit ist bis zum Himmel gekommen. Geh dahin und verkündige gegen Ninive. Und der flieht und sagt, nicht mit mir. Ich weiß das, was du vorhast. Verkündigung bringt immer Menschen zum Heil. Steht in Römerbrief Kapitel 10. Wie kann man gläubig werden? Da muss man erstmal Verkündigung hören, ja? Oder? Ich weiß, ich kenne deinen Charakter. Habt ihr vielleicht gehört? Vielleicht irgendwo, nicht hier, nicht aus von dieser Kanzel. Ich hoffe nicht von dieser Kanzel. Habt ihr vielleicht gehört, dass Gott im Alten Testament böse ist oder streng? Und im Alten Testament ist er gnädig geworden. Das geworden. Überraschungsweise. Der ist nicht streng und nicht barmherzig. Der war immer barmherzig und ist immer barmherzig. Er muss uns bestrafen. Weil sonst seine Heiligkeit wird befleckt. Deswegen sagt er, wenn du das nicht tust, tut mir leid, ich muss dich bestrafen. Deswegen, wenn er uns unsere Sünde vergibt, Strafe meistens kommt trotzdem. So wie bei David. Er hat seine Schuld vergeben, aber du musst jetzt leiden, tut mir leid. Wie war das bei Paulus? Wie viele Christen hat Paulus damals verfolgt, gequält und vielleicht auch getötet, vielleicht nicht direkt. Für Gott ist das direkt, ja, so wie bei.
Das hat er zumindest getötet.
Also bejaint, sage ich mal so. Nicht getötet, aber der hat Aussicht gehabt, ja, über Kleider. Was hat ihm Gott gesagt? Ja, was hat Gott Anania gesagt damals, Hanania? Er wird viel leiden. Viel leiden. Wir gehen davon aus, wenn ich Sünde tue und sage, es tut mir leid, vergib mir Gott, ich tue das nicht mehr, es tut mir leid, wirklich tut mir leid. Wir gehen davon aus, dass Gott uns vergibt und wir werden keine Folgen davon haben. Ich zweifle. Das hundertprozentig, in jedem Fall. Gott wird alle Folgen auch löschen, sage ich mal so vorsichtig. Also die Folgen meistens kommen. Wenn ich mal einen Bruder beleidige oder eine Schwester beleidige, ich kann mal kommen und sagen, tut mir leid, vergib mir. Sie sagt, ja, ich habe dir vergeben, du bist doch mein Bruder. Und sobald sie mich sieht, etwas beginnt da, wieso hast du das gesagt? Ich kann damit nicht umgehen. Ja? Die Situation, besonders auf menschliche Beziehungsebene, dass die Folgen bleiben und die Folgen, und gegen diese Folgen braucht man viel Zeit, bis man wirklich Beziehungen heil werden. Gott hat vergeben, aber deine Frauen werden öffentlich vergewaltigt, weil du das in Verborgenen gemacht hast. So wie bei David damals, 51. Psalm. Übrigens, im Psalm 51, 13 könnt ihr auch daneben schreiben, da wo Genesis steht, Psalm 51, 13, da sagt David, verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Gleicher Ausdruck. Das ist alttestamentlich oder jüdisch oder hebräisch. Das heißt, bitte, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Versperre diese Gemeinschaft nicht. Wenn ich mit dir keine Gemeinschaft mehr habe, dann hat mein Leben keinen Sinn mehr. Und weiter sagt er in diesem Vers, und dein Heiliger Geist nimmt von mir nicht weg. Das heißt nicht, dass er Heiliger Geist nimmt, sondern Gott hat ihn befähigt zu dienen in seinem Reich. Das treffen wir auch im Alten Testament ganz oft, diese Aussage, Heiliger Geist befähigt Menschen zu dienen. Ohne Heiliger Geist kannst du nicht dienen. Du kannst was Schönes tun, aber nicht wirklich dienen. Ja? Okay. Also, der Prophet des Herrn oder Sklave des Herrn flieht vor seinem Angesicht. Absurd? Oder nicht?
Ja.
Eigentlich schon, oder? Absurd. Unsinn. Aber, die Tatsache. Und da habe ich einen Satz bei mir geschrieben. Wenn ein Mensch vor Gott flieht, heißt nicht automatisch, dass er gottlos ist, oder? Laut Jonas Buch. Was stellt man vor? Er geht vorbei, irgendwo zu dieser Zeit, und dann sieht er, ein Mensch flieht. Er rennt und dann fragt er, ey, wer bist du? Der sagt, ich bin Jonas. Wo rennst du? Wohin gehst du? Der sagt, ich gehe nicht, ich fliehe. Wovon? Von wem? Von meinem Herrn. Oder sagt er, von Herrn, von Jahwe. Das ist doch ungläubig, oder? Die Gläubigen tun das nicht. Die rennen zu Gott, aber nicht von ihm, nicht vor Gott. Das heißt nicht, dass wenn ein Mensch flieht und sagt, ich will mit euch nichts haben, ich will, vielleicht ist er verbittert, vielleicht ist er nicht einverstanden mit uns oder vielleicht mit Gott. Meistens sind sie mit Gott nicht einverstanden. Wir haben eine Schwester früher gehabt in anderer Gemeinde. Sie ist eine Zeit zur Gemeinde nicht gekommen, da haben wir gefragt, was ist mit dir, was ist los mit dir? Wisst ihr, was sie gesagt hat? Und sie hat gesagt, ich bin nicht einverstanden mit Gott. Ich bin nicht einverstanden mit meinem Leben. Ich will anders haben. Ich will so nicht leben, wie ich lebe. Das ist ein sehr, sehr verbittertes Herz. Aber wenn ich nicht Jona, sondern Hiob sehe, er sagt, er ist mein Feind. Er kämpft gegen mich. War er auch ungläubig? Wieso? Warum? Gott beantwortet keine einzige Frage, warum von ihm. Keine einzige. Er beschüttelt ihn mit Fragen. Hiob. Keine einzige Warum-Frage. Übrigens, im Alten Testament steht auch, im Neuen Testament steht auch, wenn Menschen Gott Fragen stellen, warum? Er beantwortet diese Fragen nicht. Er beantwortet Fragen, wozu? Aber nicht warum. Damals, Moses und Aaron haben gefragt bezüglich Korah, Dathan und Abiro. Dathan, Korah, Dathan. Damals war Aufstand in Numere. Okay. Die haben Aufstand gegen ihn, 250 Ältesten gesammelt und Aufstand.
Ja. Korah und Dathan, glaube ich.
Dathan und dritte war Abiro oder keine Ahnung, wie der heißt. Ja. Und Mose hat gefragt. Der ist allein doch gesündigt. Wieso ganze Familie stirbt, soll mit ihm sterben? Gott hat gar keins diese Frage. Gar ignoriert komplett. Er hat warum nicht beantwortet. Die Jünger Jesu haben Jesus ab und zu gefragt und keine Antwort erhalten. Weil warum Fragen sind Unsinn. Wozu? Wofür? Also, wieso ist Jona geflohen? Er hat Angst, hatte Angst vor Nineviten.
Möglich.
Sag mal so, aus menschlicher Perspektive. Hatte was, können die ihn umbringen? Ja. Wer ist das? Hebräer, was willst du hier? Ich möchte gegen euch verkündigen. Dann lesen wir auch nächstes Mal, wenn wir leben, nächsten Mittwoch, was er gemacht hat. Das ist verrückt, was er da macht. Er hat Angst, dass Fremde ihn missverstehen. Können die ihn missverstehen? Das ist, sag mal so, theoretisch. Der kommt zu denen und spricht, so wie ich kann mal, manchmal sage ich auf Deutsch, meine Frau sagt, ich weiß, was du gemeint hast, aber ich glaube, nicht alle haben verstanden. Das heißt, sie können ihn einfach missverstehen. Der geht zu fremdem Volk. Das ist nicht 1:1. Die Sprachen sind nicht 1:1 gleich. Die sind ähnlich, aber nicht 1:1. Die können mich auch missverstehen. Ja? Drittens, vielleicht hat er Angst auch, dass sie über ihn lustig machen. Guck mal, so ein kleiner Hebräer ist gekommen, der wird uns jetzt erzählen, wie wir leben sollen. Naja, die lachen ihn aus. Wusste, dass Gott blutrünstige Nineviten bekehrt? Wo steht die Antwort? Haben wir gesagt, 4. Kapitel. Ich wusste es. Deswegen bin ich geflohen. Mag sein, dass er in 2D, sage ich mal so, in 2D-Perspektive diese alle Ängste hat. Das ist auch verständlich, wir werden auch nächsten Mittwoch darüber auch mehr reden. Aber Hauptgrund von ihm war, er wusste, dass Gott diesen Nineviten bekehrt. Oder zur Bekehrung bringt, zur Buße. Wie stoppte Gott seinen eigenen Sklaven? Das ist auch interessant. Kommt, wir lesen. Wir haben so ein paar Minuten noch, ja? Schaut mal, ich habe bei mir immer diese Pfeile nach unten geschrieben, dass wenn er wegflieht und dann, wie man Gott im Stopp. 5. Vers. Nein, nicht 5. Vers. Stimmt. Noch auf was Interessantes. Schaut mal, in Vers 3. Da machte sich Jona auf und geht nach Tarsis und er ging nach Jaffa hinab und fand dort ein Schiff, bis nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren. Weg von Angesicht des Herrn. Zweimal steht. Extra. Er schreibt selbst dieses Buch, höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Und dann sagt er, schaut mal, merke, ich fliehe von Angesicht des Herrn. Ich bin mit ihm nicht einverstanden, will mit ihm nicht sein. Wo geht er? Er geht, diese Stadt bis heute noch da ist, das ist Hafenstadt. Er geht dahin. Was meint er, wenn er so 3.500 Kilometer mit dem Schiff fahren möchte? Wie wird er Schiff aussuchen? Egal welches Schiff, Hauptsache weg von hier, oder? Oder sagt er, wer ist hier, wo ist mein bestes Schiff hier? Höchstwahrscheinlich Phönizier waren damals beste Schiffleute, also Seeleute. Die waren auch Heiden, nicht Juden. Höchstwahrscheinlich, dass er Phönizier gefunden hat. Wenn ich anstelle Jonas wäre, dann würde ich mein sicherstes Schiff finden. Also beste Leute finden, beste Schiff finden und teuersten Platz nehmen. Ich weiß es nicht, was man, vielleicht wird ja anders agieren. Vielleicht sagst du mir, ist egal welches Schiff, Hauptsache weg. Aber wenn ich weiß, dass ich mal 300.000 über das Meer schaffen möchte, ja, dann vielleicht besseres Schiff aussuchen. Und schaut mal, er geht zu Schiff und sagt, wenn ich mal, ich sag mal so, wenn ich mal vorstelle, wie man Gott von seiner Perspektive diese Geschichte betrachtet, dann vielleicht so, Jonas, steh auf, ich habe einen Auftrag für dich. Geh nach Ninive und er flieht. Wohin flieh? Wohin flieh? Willst du von mir fliehen? Okay, dann machen wir das. Dann schauen wir mal, wer hier Gott ist. Flieh, Jonas, flieh! Und dann sagt er vielleicht, vielleicht ist einer gekommen und dann kommt Gedanken von bei diesen Schiffleuten, du, einen Platz brauchen wir, ich weiß nicht wofür, aber eins, wieso ist ein Platz bei uns leer? Meistens sind alle Plätze ausverkauft. Ein Platz, ausgerechnet ein Platz ist bei uns frei. Und dann vielleicht läuft er von Schiff zu Schiff und sagt, habt ihr einen Platz? Ich möchte nach Tarsis. Nein, nicht nach Tarsis fahren, wir fahren woanders. Wir fahren nach Tarsis, alle Plätze sind belegt, tut mir leid. Und dann kommt er, tja, genau, wir haben einen Platz frei. Du kannst bei uns ein Ticket kaufen und mit uns fahren. Und dann zahlt er Geld. Ja, zahle. Zahl, nimm. Und fahr. Ja. Und Jonas ist sicher, das Schiff ist angefangen zu fahren. Also die Wolken sind nicht da. Also Himmel ist blau. Sonne scheint, ist alles top, die Segel sind mit Wind gefüllt und Jona fährt weg. Was ist mit Gott? Fahr. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch ein paar Meter. Er braucht einen sicheren, er braucht von Ufer sicheren Abstand, damit sie nicht zurückkehren wollen, können. Ja? Also fahr, Jona, fahr. Macht weiter. Macht weiter. Und was geschieht weiter? Aber der Herr, vierte Vers, aber alle, wenn ich aber der Herr oder aber ein Mensch, bei mir sind die immer umgekreist. Jetzt vielleicht sieht er auch auf diesen Kopien. Aber der Herr, und dann geht weit ins zweite Kapitel, werden wir nächstes Mal auch darüber reden. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer. Herr sagt, und jetzt, gut, gut, noch ein bisschen, noch ein paar Meter, Wind, kommt. Sturm. Wer hat im Neuen Testament Wind gesagt? Schweige.
Jesus.
Und hier, interessant, wer ist Jahwe? Ja? Wer ist Jahwe überhaupt im Alten Testament? Der sagt Sturm, vorwärts. Und Sturm und Wind geht. Entstand und Sturm auf dem Meer, so dass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu Zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um das dadurch zu erleichtern. Jona aber, schaut mal, er hat eigene Meinung. Egal wer was macht, egal wer was sagt, er hat immer eigene Meinung. Ich bin nicht einverstanden. Ich bin mit euch auch nicht einverstanden. Er macht alles falsch. Ninive ist falsch. Das ist auch, ich mache das einfach nicht, weil, was möchte er, was meint er? Was meint er? Habt ihr auch gelesen, 1. Kapitel? Was will er erreichen?
Die Verurteilung der
Ninive. Ja, aber. Was möchte er mit sich selbst? Er sagt, ich bin bereit, so wie ich das, ich bin bereit zu sterben, aber ich gehe nicht dahin. Wieso muss ich dieses Schiff jetzt retten? Wenn schon, dann Ja, dann kommen wir dazu. Das ist auch eine gute Frage. Wieso springt er selbst nicht? Interessant, ne? Habt auch solche Fragen gestellt. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir so viel wie möglich Fragen stellen. Wieso, wenn ich da stehe, wenn ich mal Seemensch war, damals so ein Matros oder Marine, Marine heißen die, ja? Oder Matrosen? Marine? Matros noch? Matros noch? Ja. Oder auf Russisch Matrosen heißen, deswegen wundert mich, muss ich nicht. Marine, der Matros. Wieso muss ich dich wegschmeißen? Dann spring mal selbst, meine Güte. Das ist doch dein Gott. Wieso muss ich versündigen? Das ist eine komische Frage. Wirf mich weg. Dann wird mein Meer still. Dann spring doch. Nein, der ist zu gläubig dafür. Weil das Selbstmord, ja? Das heißt, die Heiden dürfen ihn wegschmeißen. Die sind sowieso nicht gerettet. Die gehen sowieso in die Hölle. Aber ich... Ich werde mich nicht umbringen. Ne, auf keinen Fall Selbstmord ist Sünde. Das gibt's doch gar nicht. Wenn du mal sowas liest.
Ja, ich weiß mich über Bord.
Ja.
Das heißt also, bring mich um.
In dem Sinne ja. Bring mich um. Wieso sprichst du selbst nicht?
Mich um.
Deswegen beten die so, die sagen, du vergib uns Gott, das ist nicht uns. Wir erfüllen nur seinen Wunsch. Sein Wunsch, ja? Wir möchten ihn nicht umbringen. Er will und wir machen das, was wir leben wollen. Schmeißen weg, so wie bei einem Brechen. Boah, so was man stört, muss man raus aus dem Schiff. Und der ist unser Störfaktor hier. Er muss raus, weg von hier, von diesem Stift. Aber wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht da. Da flüchten sie die Schiffleute. Und Jona aber war in den untersten Schiffraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest angeschlafen. Fest eingeschlafen beim Sturm.
Unglaublich.
Unglaublich. Hat er Medikamente genommen oder was? Weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er irgendeinen Tee getrunken.
Das ist eine Parallele zu Jesus.
Das ist parallel zu Jesus, ja richtig.
Das ist ja auch ein
Nun, Motiv ist anders, aber parallel ist da. Deswegen, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir Neue Testament ohne Alte Testament lesen, verstehen wir nur die Hälfte, wenn nur die Hälfte. Das ist zweite Serie. Zweite Folge. So wie wenn man einen Film, das ist Terminator Teil 1, Terminator Teil 2 oder weiß ich nicht welche, habt ihr geguckt. Aber ich meine jetzt, wenn wir zweite Teil schauen, ohne erste oder Ice Age 2, okay, so gehen wir auf so Kinderebene. Wenn ich mal zweite Teil schaue, wer ist das, was macht das? Hast du Ice Age geguckt? Ab 1 oder ab 2 angefangen oder ab 3? Aber es ist, glaube ich, nicht so wichtig. Da sind nur vier Personen, nee, nicht. Nur vier laufen da. Schaut mal in irgendeinen Film. Ihr guckt ab zweite Folge. Wer ist das? Was macht er da? Ich bin jetzt im Bus in die Ukraine gefahren, also vor ein paar Wochen. Und da haben die irgendeinen Film. Da meistens so ein blöde Filme, irgendwelche blöde Serien, Folgen, Staffeln, irgendwelche Stände in diesen Bussen. Du bist gezwungen zu gucken, oder muss man einfach Horststäbsel haben und dann schlafen. Da haben die angefangen, einen Film zu zeigen. Erste Staffel, Serie 1. Irgendwie ist abgebrochen, fast am Ende. Und dann haben wir ab Staffel 3 weitergeguckt. Ab Staffel 3. Ich weiß nicht, wer die sind. Wer ist das überhaupt? Die sind schon, Jahre sind schon vergangen. So lesen wir auch im Neuen Testament ohne Alte Testament. Genauso wie jetzt Bruder gesagt hat. Wenn ich mal, wenn man Juden damals die Geschichte über Sturm, Jünger und Jesus gehört haben, dann haben sie sofort an Jonas erinnert. Sofort, weil die Geschichte ist so krass und so farbenvoll, was man in Jonas steht. Also die Geschichte, haben Sie verstanden? Habt ihr gefragt, welche Geschichte? Die damals, als Jesus eingeschlafen ist, an Bord, in einem Schiff, in einem Boot. Und die Jünger, seine Jünger haben versucht, Boot zu retten. Das ist fast die gleiche Geschichte. Da schläft einer, hier schläft einer. Da kämpfen und die überleben und hier kämpfen und die überleben. Nur in dieser Geschichte wird Jona, der Eingeschlafene, wird erzogen. Und in anderer Geschichte, Jahwe schläft an Bord. Der Einige, der diese Sturm verursacht hat, sagt ihm nachher, schweigt. Und die sind kleinmütig. Wieso kleingläubig? Weil die wollten höchstwahrscheinlich, dass er denen hilft, so wie bei Jona. Wieso schläfst du hier? Genau gleiche Geschichte. Schaut mal, was weiter passiert. Da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Genauso wie mit Jesus. Bis hier, fast 1:1. Hast du, wieso schläfst du überhaupt? Wieso kämpfst du? Wieso betest du zu deinem Gott nicht überhaupt? Was sagen die? Was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Also die Götter helfen nicht. Die können nicht helfen. Vielleicht dein Gott wird uns helfen. Übrigens, wer bist du überhaupt? Die haben einen Mensch an Bord genommen, die wissen von ihm gar nichts. Vielleicht ist er Terrorist.
Ja. Da kommt ja noch eins hinzu. Die Seeleute wären nicht gefahren, wenn sie gewusst hätten, dass Sturm anzugehen.
So, ich wollte ja auch, dass du kommst. Ich bin davon überzeugt. Warum?
Die Seeleute wissen das.
Warum? Aus diesem Kontext, wir lesen jetzt, als sie erfahren haben, dass er Jude ist, Hebräer und flieht vor Jahwe, die haben Angst bekommen, die haben gesagt, bist du verrückt? Von Jahwe darf man nicht fliehen. Von unseren ja, die sind sowieso tot. Aber von diesem Gott, die helfen, die haben nie geholfen. Die haben nie geholfen. Die haben Jonah geweckt und gesagt, steh auf, vielleicht dein Gott wird uns helfen. Wer bist du überhaupt? Was? Und sie sprachen einer zu anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen los und das Los fiel ausgerechnet auf Jonah. Das kann doch nicht wahr sein. Wo gibt's bei uns los? Was haben sie gemacht? Die haben höchstwahrscheinlich nicht eine Münze genommen. Höchstwahrscheinlich, die haben einen Würfel genommen. Wenn die dazu sechs waren, dann haben sie einen Würfel genommen und nach diesem Würfel haben sie Buchstaben angekratzt oder haben gesagt, du bist eins, du bist zwei, ich bin drei, du bist vier, fünf, sechs. Ja. Jetzt, welche Nummer bist du? Nein, jeder. Eins, zwei, du bist drei, vier, fünf, sechs. Und dann haben die losgeworfen. Okay, Jonah, vielleicht bin ich, ja? Eins, Jonah ist schuldig. Die möchten wissen, wer schuldig ist. Stund! Schiff! Nach links, nach rechts! Die sind alle nass! Und die werfen ein Los! Und los fliegt, so wie Matrix. Habt ihr Matrix gesehen? Plötzlich alles so langsam! Und diese Los, diese Würfel! Würfel fliegt, dreht, wendet sich! So alles, so Wasser! Und dann flieht ausgerechnet Jonah. Jetzt meine Frage. Kommt ein anderer Name da auf jemand anders losfallen? Das ist sehr interessant, oder? Findet ihr nicht? Ausgerechnet Jonah. Das heißt, Gott sagt, wirf, was du willst. Es wird sowieso auf Buchstabe J. Auf diese Buchstabe wird man, sag mal so, wenn nicht Jonah 1 ist, dann wird auf 1 fallen. Du kannst werfen an dieser Bord 2 Meter, 40 Meter, du kannst mal dahin werfen, so werfen, egal wie du wirfst. Wird nur Jonah. Muss Jonah nur fallen. Deswegen habt ihr schon Würfel geworfen? Würfel? Es gibt ein Spiel, Backgammon. Kennt ihr Backgammon? Man kennt Backgammon. Wenn man Russen in Backgammon spielen, da sind zwei Würfel und so muss man so die beiden so schütteln und dann werfen. Und dann, bevor man wirft, braucht man so zwei gleichen. 4, 4, 6, 6, 5, 5 oder je nachdem, was man braucht. Oder vielleicht 6, 3 oder 5, 2. Also guck mal, welche ich brauche. Und die sagen folgendes: Gib mir bitte 5, 2 und dann werfen. Und dann frage ich, wen fragst du? Wer soll dir geben? Schaut mal, zwei Würfel werden so genommen und dann geworfen. Gib mir bitte 6-6. Wer soll geben? Mit wem redest du? Die Leute verstehen, aber auch nicht verstehen, dass sie gerade mit Gott reden. Gott, gib mir bitte 2x6. Die sagen Gott nicht, die sagen, gib mir, gib mir, gib mir. Egal, was du wirst. Es wird nur das fallen, was man Gott will. Er beobachtet. Das ist so eine große Souveränität Gottes in diesem Buch. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe? Und wo kommst du her? Was ist dein Land? Und von welchem Volk bist du? Wieso habt ihr früher nicht gefragt? Ich möchte nach Tarsis fahren. Komm, wir haben einen Platz. Endlich haben wir verkauft. Gut, fahren wir. Wer bist du überhaupt? Wen habt ihr mitgenommen? Habt ihr Ausweis von ihm überhaupt gesehen? Hat er Visum überhaupt nach Südspanien oder nicht von Israel? Vielleicht hat er gar nichts. Vielleicht hat er überhaupt nichts. Vielleicht ganze Armee rennt da und möchte Jona haben. Ich möchte nach Tarsis, da ist mein Geld. Schack, mitgenommen, weggefahren. Findet ihr so viele Sachen in einem Buch, in einem Kapitel schon, die irgendwie stimmen nicht. Gott beobachtet alles. Nimmt, fährt. Und jetzt plötzlich, übrigens, wer bist du? Was sagt er? Das hat mich erschüttert, fast umgebracht. Hä? Ich bin fast umgefallen. Er sprach. Und jetzt möchte ich mal euch eine Frage stellen, noch eine Frage stellen. Was meint er mit welcher Intonation? Heißt das Intonation? Intonation auch? Auf Deutsch?
Ja. Intonation, mit welchem Tonfall?
Mit welchem Ton hat er diese Antwort gegeben? Was meint er mit welchem Ton? Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Oder? Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Wie hat er das gesagt? Wissen wir nicht. Wieso wissen wir nicht? Wieso überträgt uns Schrift das nicht?
Weil es unerheblich ist.
Jeder kann sich jetzt vorstellen, wie er das sagen würde. Ich kann mich jetzt hineinversetzen in Jona. Ich weiß es nicht, wie würdest du reagieren, du oder du? Was würdest du sagen? Ich bin ein Hebräer. Ja, ich fürchte mal, aber ich mehr und trockener gemacht, geschaffener. Ich fürchte ihn aber ein bisschen. Flehe von ihm. Fürchte. Das heißt, dass er ihn ehrt, dass er ihn anbetet. Ich bete Jahwe an, ich bete Schöpfer, ihr betet diese dumme Götzen, ich bete einen einzig wahren Gott. Ich bin ein Hebräer. Wir haben Vorrecht vor alle Völker, Gott anzubeten. Wirklich einzig wahre Gott. Ich bin ein Hebräer. Ich bete Gott an. Der dieses Meer und Trockene gemacht hat. Und die Frage, was hast du hier verloren? Wieso möchte er uns allen umbringen wegen dir? Was hast du getan? Was hast du getan? Da gerieten die Männer in große Furcht. Meine Frage, wieso? Was hat er Schreckliches gesagt? Ich bin ein Hebräer. Ich fürchte Gott, also Yahweh, ja, der Schöpfer ist, der das Trockene und das Meer gemacht hat. Was ist Schreckliches daran?
Ja, Sie haben vorher gefragt, wer ist schuld und das Los fiel auf Jona. Wenn du 1 und 1 zusammenrechnest.
Ja, dann bekomme ich nicht 2. Wieso haben die Angst vor ihm bekommen?
Die haben nicht Angst vor ihm gehabt, die haben Angst vor seinem Gott.
Sie haben Angst vor. Wie bekommen wir zu dieser Frage? Die wussten, wer Yahweh ist. Die wissen das. Ja. Und die beten ihn nicht an. Genauso wie bei Philister. Die wussten, wer Jahwe ist, die kannten Jahwe. Damals zu Zeiten Anna, Hanna und Samuel. Also diese Elia-Geschichte. Aber die haben ihn nicht angebetet.
Wenn die Angst hatten vor Jona, dann hätten die den nicht.
Nein, ich meine jetzt, dass die von Gott Angst haben. Ja, richtig. Aber die haben, was hast du hier verloren? Schaut mal, was sie weiter sagen. Und die sprachen, was hast du getan? Was hast du getan? Was also, denn die Männer wussten, dass er vor Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt, er hat ganze Geschichte erzählt. Wisst ihr was? Hat die ganze Geschichte wiederholt, was wir schon gelesen haben. Die haben gesagt, du bist verrückt. Lass nicht von deinem Gott fliehen. Vor diesem Gott darf man nicht fliehen. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Schaut mal, die glauben an diesen Gott. Die glauben, dass er mehr gemacht hat. Die glauben, dass er Schöpfer ist. Die haben geglaubt, was sollen wir jetzt mit ihm machen? Wenn wirklich wegen dir dieser große Unglück uns getroffen hat, was sollen wir jetzt tun? Sag uns. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Schon toll, ne? Haben wir schon gesprochen. Wieso springst du nicht selbst? Wieso springst du nicht selbst? Denn ich weiß, wer hat ihm gesagt? Von wo weißt du das, was er jetzt weiter sagt? Denn ich weiß, weil, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Wir haben damals Kapitel benannt, großer Sturm, große Erweckung, nächste, bei mir steht GS, seht ihr da vielleicht bei diesen Kopien, großer Sturm, kleiner Jona, großer Sturm, meinetwillen über euch gekommen ist. Er weiß ganz genau, dass Gott Flucht stoppt dadurch. Er kennt ganz gut seinen Gott. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Die wollen ihn nicht umbringen. Die sind gnädiger als er. Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht. Denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Gott hat anderen Plan. Er sagt, du erreichst Ufer nicht. Weil unten steht ein U-Boot. Heißt großer Fisch. Er wartet schon auf Jona. Das weiß Jona nicht. Und die Seeleute wissen auch nicht. Aber wir wissen das auf zweiten Kapitel. Schiff ist schon bereit. Er sagt, du kannst mal rudern, soweit. Rudert. Mehr. Mach. Passiert nichts. Hört auf zu rudern. Was hat er getan? Nimmt mich und wirft. Jetzt sagt er denen, was sie machen sollen. Aber die sind gnädiger als er. Die wollen sein Leben retten. Die wollen mich nicht werfen. Da schrien sie zu den Herren. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer hat zu den Herren geschrien? Wie oft hat Jona schon zu den Herren geschrien? In diesem ersten Kapitel. Wie viele Male? Null. Erstmal, Heiden kommen zu ihm und sagen, wieso betest du zu deinem Gott nicht? Die haben ihn gezwungen, ihn zu beten. Der sagt, ich will mit ihm nichts haben. Ich werde nicht beten, tue ich das nicht. Bete mal, nein. Schrie zu deinem Gott, nein, tue ich nicht. Werf mich weg, ich bin nicht an die Stadt. Rudert nicht, werf mich weg. Ins Meer. Ich tue das nicht. Ich bin bereit zu sterben, aber tue ich nicht, was er will. Darum so gut, dann schreien wir zu deinem Gott. Dann schreien wir zu deinem Gott. Wenn wirklich dein Gott Yahweh ist, der allein kann uns retten. Oder nicht? Schaut mal, da schrien sie zu Yahweh, zu dem Herrn und sprachen, ach Yahweh, lass uns doch nicht um der Seelen dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefühlt. Die glauben an Souveränität Gottes. Die glauben, dass Yahweh souverän ist. Dass alles, was passiert, unter seinem Kontrolle ist. Los, Schiff, Jona an Bord, Sturm. Übrigens, die haben Güter weggeworfen. Und höchstwahrscheinlich nicht eigene. Die haben transportiert höchstwahrscheinlich von Israel nach Südspanien Güter und hin und her aus, also so wie Hermes Unternehmen oder DHL oder wie das heißt, DHL heißt das ja, DHL. In Deutschland DHL und überall DHL heißt das. DHL. Mein Bruder sagt, ich habe Paket aus Russland, ich habe Paket per DHL bekommen. Was ist das denn DHL? Er sagt, nur diese gelbe mit roten. DHL, DHL heißt das bei uns. Okay. Das ist so wie dieser Unternehmer, Schiff, FedEx oder wie die heißen, die Güter transportieren, die haben alles weggeworfen. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. So wie bei Jesus. Sofort ist still. Sofort ist tiefer und höher Druck, Atmosphärdruck ausgeglichen ist. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht passieren. Das ist große Wunder. Wenn man Druckluft tief und hoch, da ist Sturm, wenn man Differenz. Je größer Differenz ist, so mehr Sturm. Je toppt das mehr. Plötzlich. Das ist schon so ein Wunder, ja? Hört auf. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer da und taten Gelübde. Ach, Schlachtopfer. Die wissen doch, was die machen sollen, welche Opfer die bringen sollen. Das haben sie früher nicht getan. Die brauchten einen Sturm. Ja? Und deswegen brauchen wir vielleicht auch einen Sturm, damit Menschen zu Gott fliehen. Wissen die Menschen in Deutschland, dass man Jahwe gibt, dass man Jesus gibt, dass man Herr Schöpfer ist? Wissen die oder nicht? Was meint ihr? Wissen die oder nicht?
Sicher.
99% wissen das, dass man einen Gott gibt. Ja? Die glauben an ihn, die Gläubigen und Ungläubige. Die glauben, dass Gott nicht gibt. Also Gläubige und Ungläubige. Und was brauchst du? Ein Sturm. Und nach dem Sturm, die brachten Schlachtopfer und taten gelübde. Die haben was? Die haben ihnen ein Eid abgegeben. Steht man auch nicht welche. Vielleicht haben sie gesagt, ja, jetzt werden wir dich anbeten. Wenn wir zurückkehren, dann gehen wir nach Jerusalem zu deinem Tempel. Ich weiß es nicht, aber die kannten Gott. Die kannten Jahwe, aber haben dich nicht angebetet. Kommt, wir lesen jetzt, was wir jetzt aus dieser Geschichte noch mitnehmen können. Wie stoppte Gott seinen eigenen Sklaven? Schleuderte den Wind. Punkt 3. Hat alles getan, damit Jona in den See landet. Er hat alles gemacht. Gott hat alles gemacht, damit Jona in den See, in diesem Meer landet. Oder? Die haben versucht, auf unterschiedliche Art und Weise zu retten. Sagt, gelingt nicht. Er muss ins Meer. Heiden bezwingten Jona, sich an Gott zu wenden. Und Gott steuert die Losentscheid. Haben wir auch darüber gesprochen. Folgende Flucht. Wind, Sturm, für immer verlorenes Geld. Übrigens, die Propheten haben von Spenden gelebt damals. Das war nie sein Geld. In dem Sinne. Das heißt, die Menschen, wenn ihr diese Geschichte noch kennt von Saul, wir haben, glaube ich, letztes Mal auch gesprochen darüber. Saul aus dem Alten Testament, als die diese Eselein verloren haben, ja, die haben gesagt, da ist ein Mann Gottes, lebt hier in der Nähe. Der sagt, wir haben doch nichts. Wie kommen wir zu ihm? Wie werden wir zu ihm gehen? Wie wird er uns sagen? Weil muss man etwas ihm bringen, der hat davon gelebt. Das heißt, er ist wahrscheinlich, wenn er Prophet Gottes war und Sklave Gottes war, der hat von Spenden gelebt. Und der zahlt dieses Geld für dieses Ticket und für immer verliert. Der hat das Geld verloren. Angst, Stress, Krise, Depression. Lesen wir in diesem Kapitel. Der Verlust, was steht bei euch? Des Gutes, ne? Das Gute ist von Seeleuten, die haben alles verloren. Höchstwahrscheinlich, die sind jetzt entweder arm geworden oder haben größere Schulden. Weil für sie, also die haben Provinzialversicherung nicht gehabt. Oder sonst in einer Coburg oder keine Allianzversicherung. Diese Güter waren nicht versichert, höchstwahrscheinlich. Sicheren Tod in den Tiefen des Meeres. Das sind die Folgen von Flucht. Schlussfolgerungen aus dem ersten Kapitel. Wir haben den klaren und offenbarten Willen Gottes in den Seiten der Heiligen Schrift, Bibel. Wenn wir den Willen Gottes kennen und es nicht tun, dann werden wir dafür sehr teuer bezahlen. Hat er letztendlich Willen Gottes erfüllt oder nicht? Jona? Letztendlich. Erfüllt. Wie viel hat er bezahlt? Wie viele hatten Nerven verloren? Angst, Furcht, Krise, Depression, für immer verlorenes Geld. Die Leute haben auch gelitten, die neben ihm. Ich weiß es nicht, ob die nachher bekommen überhaupt haben, dass Jona am Leben geblieben ist. Vielleicht nach einigen Jahren haben die ihm nochmal gesagt, oh, du bist doch Jona. Und dann hat er vielleicht erzählt, oder vielleicht hat er, nachher hat er, ist er wieder zurückgekommen und auf sie gewartet, bis sie wieder kam und sagte, weißt du, was nachher passierte mit mir? Du wirst nicht glauben. Natürlich werde ich nicht glauben, ich habe dich selbst ins Meer geworfen. Wie bist du am Leben geblieben? Ach, ich sage dir warum. Ein großer Fisch war, und dann hat er angefangen zu erzählen, aber ich war wütend und so weiter. Wir werden später lesen. So, der zweite, dritte, vierte Kapitel. Vielleicht haben sie auch mitbekommen. Vielleicht auch nicht. Wissen wir auch nicht. Aber die sind irgendwie gläubig geworden.
Ich habe eine Frage. Wer denn das Buch Jona geschrieben?
Ach, höchstwahrscheinlich Jona. Selbst nachher. Weil wir werden im zweiten Kapitel sein Gebet lesen und dieses Gebet ist in Vergangenheit geschrieben. So diese Vergangenheitsform, nicht in Gegenwart. Damals schrie oder fliehte zu Gott. Das schreibt nachhinein. Ich glaube mal schon nach einigen Jahren, vielleicht nach einigen Wochen oder nach. Der hat schon diese Geschichte, glaube ich, durch den Kopf mehrmals Stille gespielt.
Weil die Bücher sind ja alle in Vergangenheit, also die ganzen 66 Bücher, die sind mehr oder weniger alle in Vergangenheit geschrieben.
Ich glaube nicht, dass die alle in Vergangenheit geschrieben haben. Die haben auch live geschrieben. Die haben auch live geschrieben, diese Bücher. Ich meine auch nicht, die haben, was war das vor 20 Jahren? Die haben, manche Bücher sind live geschrieben worden. Dieses Buch hat er höchstwahrscheinlich nachhinein geschrieben, aber manche Bücher, zum Beispiel, wenn wir Geschichten, wenn Mose Geschichten schreibt in Numeri-Buch zum Beispiel, oder der schreibt sie live. Die haben das getan, hat auch geschrieben, die haben das getan auch geschrieben.
Das erste Buch geschrieben, das war ja alles vor seiner Zeit.
Ja, das war alles vor seiner Zeit.
Und
ab zweiten Buch schreibt er.
Die Evangelien, die sind ja erst sehr viel später geschrieben worden, als Jesus schon längst tot war.
So nach 20, 30 Jahren, ja.
Ja.
Okay, aber wir sind jetzt beim Jona. Müssen wir zu Ende kommen. Wir werden dafür sehr teuer bezahlen, wenn wir Willen Gottes kennen und nicht tun. Zweitens werden in unserer Umgebung unschuldige Menschen leiden, unser Helfer. Wenn ich mal tue nicht und gehe zu anderen und sage, ich habe so einen schrecklichen Nachbarn, die gehen mir auf den Nerven. Kannst du bitte beten, dass die vielleicht aufziehen oder so? Dann wird dieser Mensch... Dann ich ziehe mal diesen Mensch an Bord. Oder ich steige bei ihm ein. Frag mal erstmal, wieso möchtest du, dass sie ausziehen? Oder umziehen? Werden uns die Lebensumstände wie ein Sturm zusammenquetschen? Werden wir für immer unser Hab und Gut verlieren, welches uns Gott gegeben hat? Werden wir für unser Ungehorsam von Gott bestraft? Übrigens, es gibt ein Sprichwort auf Russisch, ich habe versucht, auch Deutsch zu übersetzen. Wenn du einen großen Sturm erleben möchtest, nimm Jona an Bord. Frag mal. Wie heißt du? Jona. Ich hoffe es besser, ja. Ich hoffe es besser. Es gibt, also kann man mit anderen Worten anders sagen. Oder, wenn du Jona an Bord hast, dann ist der Sturm sicher. Deswegen überleg mal, wem du hilfst und wie du ihm hilfst. Ich sag mal so, zuerst muss man fragen, wer bist du, welche deine Gewerbe ist, welchem Gott betest du an und was machst du, wieso möchtest du überhaupt dahin fahren? Und dann erzählt er, sagt, nee Mensch, wir nehmen dich nicht. Bleib mal bitte hier und dann vielleicht so eine große Nehmen, sagt, nimm diesen Menschen keinen an Bord, der flieht von Jahwe, ihr werdet Sturm erleiden. Nimm mal Geld, dann Geld zurück, ich gebe dir noch ein bisschen, aber die bitte nicht bei mir. Bei mir nicht. Aber war auch gut, die haben auch Buße getan nachher. Jedoch ist Gott so wunderbar, dass er dabei die Sünden seines eigenen Propheten für die Lebensveränderung beim heidnischen Seeleuten nutzt. Sie haben vorher an Jahwe gar nicht geglaubt. Jona, der Sklave Gottes, ist gegen jegliche Bekehrung von Heiden. Gott aber rettet jeden Heiden, der Jona begegnet. Das ist auch interessant. Egal auf welche Art und Weise im Heiden begegnet, die werden sofort gläubig. So wie ein magischer Jona läuft hier. Egal wer er begegnet, wen er begegnet, die werden sofort gläubig. Obwohl er dagegen ist, er macht gar nichts, er predigt nichts und die werden gläubig. Obwohl das gegen seinen Willen ist. Ist auch interessant, was wir jetzt im nächsten Kapitel gelesen haben. Wir haben jetzt, sag mal so, Aufgabe für nächstes Mal. Wir werden nur Kapitel 2, höchstwahrscheinlich, also wir schaffen nicht mehr, vielleicht 2, vielleicht auch in 3 ansteigen, so ein bisschen. Aber ich gehe davon aus, dass wir nur Kapitel 2 durcharbeiten. Dann bitte nochmal vielleicht ganzes Buch. Ich empfehle mal euch ganzes Buch nochmal, von Anfang an, jetzt wieder, das sind nur 4 Kapitel, nochmal zu lesen. Und dann vielleicht nochmal überlegen, nochmal versucht mal Fragen zu stellen. Weil im zweiten Kapitel, da kann man so viele Fragen stellen. Das ist sehr interessant. Jona zitiert Psalmen im zweiten Kapitel. Er kennt das Wort auswendig. Er kennt nicht nur sein Gott, er kennt sein Wort. Er hat nichts, er hat dunkelste Dunkelheit, finsterste Finster, was er da hat. Ja? Und dann betet er und in diesem Gebet zitierte Wort Gottes.
Wie, er hatte kein Tisch und kein Teelicht?
Ich glaube nicht, dass er Teelicht da gehabt hat. Und Feuerzeug auf jeden Fall nicht. Lies mal einfach und versuch mal für euch hineinzuversetzen und Fragen zu stellen zu diesem Text. Und auch 3. und 4. Kapitel. Ich glaube mal, das wird auch sehr interessant sein. Okay, wir sind jetzt am Ende, haben wir auch geschafft, fast in einer Stunde, weil wir haben spät angefangen. Vielleicht so, vielleicht ein oder andere so eine Rückmeldung. Wie fand der erste Kapitel jetzt?
Sehr gut.
Sehr gut. Sehr gut. Spannend.
Ja.
Spannend, gut, lebendig, voll Emotionen, voll Furcht, Freude. Aber ich glaube mal, die haben sich riesig gefreut, sehr Leute, dass Jona weg war. Endlich mal. War große Wunder geschaut. Die haben.
Wenn er schon ist und er hört auf. Das sind noch 2 Tage danach
Wochenende. Ja. Gibt's nicht. Ich möchte noch was dazu sagen. Stellt mal vor, wie oft passiert mit Menschen, wenn die in schwierige Situationen oder in Lebensstürmen an Gott sich wenden und wenn man still wird, dann vergessen sie den Herrn. Wisst ihr, wie viele russlanddeutschen Gläubigen, die nach Deutschland rübergekommen sind, haben Gemeinden verlassen? Die gehen nicht zu Gemeinden. Die sind damals gekommen, weil man zu schwer war, also Lebenssturmen waren da gewesen. Die kommen hier, ich kenne einige Leute. Mein Schwager ist Ägypter, der glaubt, der war überzeugt, dass seine alle Bekannten in Ägypten gläubig, tiefgläubig und bekehrte Menschen waren. Einige davon sind auch nach Deutschland gekommen als Flüchtlinge, als Christen. Die gehen zur Gemeinde nicht. Der hat große, der musste man das alles erleben. Der hat nicht verstanden. Der ist zu denen gekommen und sagt, wieso gehst du zur Gemeinde nicht? Wir waren doch mit dir da in Ägypten zusammen. Der sagt, ich habe keine Zeit. Irgendwann komme ich. Ja? Und dann sagt er, da gibt es kein Leben in denen. Die sind doch nicht gerettet. Also beim Sturm, Gott hilft mir. Und dann Stille ist. Und schaut mal, was wir hier sehen. Das ist Stille. Jetzt ist still doch. Und die bringen Opfer und tun Gelübde. Eigentlich muss man jetzt nicht mehr so ein, sag mal so, das ist schon still. Die sind trotzdem, das heißt, diese Charakter, wir beten ihn an. Und dann versprechen wir etwas unserem Gott, das, was wir erfüllen möchten. Also sie beten ihn an, die schätzen ihn hoch. Nicht nur in Sturmlage, sondern auch nachher. Aber durch diese Stunden sind wir auch zum Glauben gekommen. Das ist auch interessant. Fast jeder kommt, wird zum Glauben kommen oder kommt zum Glauben durch irgendeinen Sturm. Auf eine oder andere Weise. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr Menschen, der zu Hause gesessen hat und sagt, was soll ich mal morgen tun? Ach, ich gehe mal zur Gemeinde und bekehre ich mich. Ich glaube mal weniger so zu Gott kommen. Meistens kommen in schwierige Situationen, große Sturm, Lebensumstände. Und wie kann man erfahren, ob die gerettet sind oder nicht? So anhand Jona, wenn man still geworden alles ist, die beten Gott an, haben Freude an Gottes Anbetung, kommen zu Tempel, sag mal so, geben Gelübden und versuchen sie zu erfüllen. Okay? Gut, dann vielleicht beten wir zum Schluss. Möchte jemand beten? Arthur. Ja.
Vater, hab Dank, dass ich auf eine völlig neue Art und Weise sehen durfte, wie souverän du bist. Und dass nichts, was in dieser Welt passiert, an dir vorübergeht.